Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis und ich bin hier im Evo Gym mit meinem Co-Host Daniele. Wir haben eben schon eine Episode für euch recorded anlässlich zur Evo Classics und jetzt geht's weiter mit einem kleinen Q&A. Wir haben einige Fragen von euch erhalten. Vielen Dank auf jeden Fall dafür.
Dankeschön, Dankeschön. Soll ich direkt loslegen?
Hast du sonst noch was?
Ich hätte ein paar Fragen für dich.
Ach so, okay, ja gut.
Aber das sind schnelle Fragen.
Ist das so eine Fragen.
Inselfrage? Nein, das sind jetzt ganz schnelle Fragen.
Okay, okay.
Bist du ready?
Rapid Fire, okay.
Rapid Fire, okay. Erste Frage ist, Snickers oder Mars?
Snickers.
Burger oder Steak?
Steak.
Steak?
Ich sag Steak. Steak, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, Steak ist viel teurer und so. Und
okay.
Viel mehr Protein und weniger Fett und Carbs.
Kartoffel-Ecken oder ja. Pommes?
Wow. Kartoffel-Ecken.
Safe, Bro.
Ja.
100%.
Die sind auch nicht so heftig frittiert wie Pommes, oder? Geht wahrscheinlich auch, aber...
Nein, die sind nicht frittiert. Die machst du eher im Backofen. Egal, ja. Es geht weiter. Ja. Cola oder Fanta?
Cola.
Süßes oder salzig?
Süß.
Eis oder Kuchen?
Kuchen.
Kuchen?
Bro, ja,
Eis ist
hast
doch...
du schon mal eine Daim-Torte gegessen?
Na, fam, noch nicht.
Hast du noch nicht?
Nein, noch nicht.
Leute.
Ist das nicht aus Eis, der Daim-Torte?
Ja, die kommt aus der Gefriertruhe.
Hey, dann ist es fake, Bro, dann ist es Eis.
Das ist safe eine Torte.
Das müssen die Leute jetzt erstmal...
Leute, Daim-Torte ist wirklich das Geilste, was es gibt. Also ich muss ehrlich sagen...
Aber wenn es aus der Gefriertruhe kommt,
ja.
Dann ist es Eis.
Ja, aber hä,
Kuchen
wenn du,
backt man, Bro.
Wenn
das
du
ist
Pommes aus der Gefriertruhe holst, ist auch kein Eis.
Ist Eis. Okay, vielleicht nicht überall. Okay, letzte Frage.
Hol dir diese Daim-Torte.
Ja, die muss ich auf jeden Fall machen. Ey, Post-Workout-Daim-Torte.
Mhm.
Ich lade dich ein.
Ja.
Jupp, bist auch dabei?
Ja, Daim-Torte-Fiesten.
Okay,
wichtig.
Allerletzte Frage. Und wenn du die jetzt falsch beantwortest, ich weiß nicht, ob wir noch Freunde
okay.
sein können. Muffin oder Brownie? Denk drüber nach.
Brownie.
So, weiter geht's, Leute. Wir haben ein Q&A hier am Start.
Ich frag dich, Fortnite oder World of Warcraft?
Bro, ich habe noch nie WoW gezockt. Aber ich muss sagen, Fortnite ist cringe. Kann ich eine Frage skippen?
Ich sag aber World of Warcraft, also wenn ich mich entscheiden muss.
Boah, Minecraft, Alter.
Minecraft habe ich damals direkt nach Release gespielt.
Ja?
Ja, wirklich.
Boah, Minecraft.
Ich hatte so Beta-Key und sowas. Das
krieg gleich Gänsehaut.
Boah. Erster eigener Server mit Freunden damals, das war schon...
Du machst alles richtig.
Hab alles richtig gemacht, mittlerweile keine Zeit mehr für sowas. Leben geht den Bach runter.
Du hast alles richtig gemacht. Gibt's noch eine Frage?
Nee, passt. Ich glaube, ich habe alles.
Passt, okay. Leute. Auf geht's in das Q&A. Die erste Frage, die wir hier haben, die kommt auch schon von Chris. Chris Seid hat schon mal eine Frage gestellt. Vielen lieben Dank für die Frage.
Danke, Chris. Den haben wir übrigens auch in das Gym in Wien getroffen.
Okay.
Und,
kommt ja. Er von da?
Nee, ist auch dahin gepilgert tatsächlich.
Ach, geil.
Haben ihn da getroffen und hat auch nochmal großes Lob hier für den Podcast ausgesprochen, auch an dich als Co-Host.
Auf jeden Fall, er fragt, wann beziehungsweise in welchen Szenarien passt du die Kalorien nach oben oder unten an?
Wow, da kann man, glaube ich, weit ausholen.
Gib mal eine simple Antwort und dann gib mal eine vielleicht etwas mehr komplexe, ausgewogene, in-depth-Antwort.
Ja, also wenn wir jetzt mal von Wettkämpfen absehen, wir befinden uns jetzt einfach in einer Aufbau- oder in einer Fettverlustphase, dann würde ich die Kalorien anpassen, wenn der geplante Gewichtsverlauf über mehrere Wochen nicht eintrifft. Ja, also wenn wir das Ziel haben, maximal Muskeln aufzubauen, das Gewicht aber jetzt vielleicht innerhalb von 3 oder 4 Wochen, je nachdem, nicht ansteigt, dann würde ich die Kalorien erhöhen, um eben sicherzustellen, dass die Person sich in einem Kalorienüberschuss befindet und dementsprechend auch überhaupt maximal Muskeln aufbauen kann. In der Diät eben das gleiche Spiel. Wir haben eine geplante Verlustrate. Wir wollen vielleicht 0,5 bis 1% des Körpergewichts pro Woche verlieren. Und wenn dann auch hier vielleicht jetzt innerhalb von 2 Wochen der gewünschte Gewichtsverlust nicht eintritt, dann würden auch hier die Kalorien reduziert werden.
Gibt es einen idealen Wert, eine Range, wo man sagen würde, man will diesen Wert verlieren oder halt einen maximalen Wert, wo man sagen kann, okay, wenn du jetzt in der Woche über 1 Kilo verlierst oder 3 Kilo, dann ist das viel zu viel. Mhm. Oder wenn du in der Woche zu viel aufbaust, ist auch zu viel.
Ja, safe. Also es gibt natürlich einen Wert an Fettverlust jetzt zum Beispiel, wo man davon ausgehen kann, dass dieser primär aus weniger Fettmasse resultiert und eben nicht aus fettfreier Masse, also Muskulatur. Deswegen, in der Fettverlustphase willst du natürlich Fett abbauen und keine Muskulatur. Das heißt, ja, wenn du jetzt einfach hingehen würdest und nichts mehr isst und das maximale Kaloriendefizit hervorrufen würdest, dann würdest du auch entsprechend viel Körpergewicht verlieren. Ein gewisser Teil von diesem Körpergewicht wäre dann aber resultierend aus Muskelmasse, die du eben abbaust. Und das willst du natürlich nicht. Du willst reine Fettmasse abbauen und deine Muskulatur erhalten. Deswegen würde ich hier sagen, also wirklich die Obergrenze wäre so 1,5% deines Körpergewichts pro Woche.
Okay.
Da würde ich mittelfristig nicht drüber gehen. Wenn das in den ersten Wochen der Diät dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr ist, dann ist das kein Problem. Aber hier in einem größeren Zeitfenster gesehen, zum Beispiel in einem 4-Wochen-Schnitt, würde ich auf keinen Fall mehr als 1,5% des Körpergewichts verlieren.
Gilt das gleiche auch beim Aufbau?
Beim Aufbau gilt es auch, wobei hier die Zunahmeraten deutlich mehr variieren können, würde ich sagen. Wenn du zum Beispiel einen Anfänger hast, der halt noch wirklich sehr, sehr viel Potenzial für Muskelaufbau hat, okay, und dann hingeht ins Training und richtig viel korrekt macht und einfach einen extrem guten Reiz gepaart mit einer guten Erholung gewährleistet, dann kann die Person auch mal 2% des Körpergewichts im Monat vielleicht dazu gewinnen und dann kann man auch davon ausgehen, dass es überwiegend Muskelmasse ist. Also hier variiert das Ganze, würde ich sagen, ein bisschen mehr. Klar hast du auch bei der Fettverlustphase dann Personen, die vielleicht mehr Energie in Form von Körperfett gespeichert haben, die dann auch entsprechend höhere Verlustraten tolerieren können als jetzt Athleten, die eben schon ein bisschen leaner sind. Ja. Deswegen die Range, würde ich sagen, ist beim Zunehmen tendenziell nochmal ein bisschen größer.
Also man hat da ein bisschen mehr Toleranz, Puffer, wo man halt aufbauen könnte.
Genau.
Im Gegensatz zum Verlust.
Ich habe gesehen, Athleten, die innerhalb von 6 Monaten halt 10 Kilo aufgebaut haben und halt nicht wirklich fetter aussahen. Ja.
Natural?
Ja.
Krass.
Ja. Also da ist wirklich alles möglich. Oder zum Beispiel Athleten, die nach einer Verletzung wieder ins Training reingekommen sind. Mhm. Ich hatte zum Beispiel einen Athleten betreut, der eben operiert wurde, dann aufgrund dieser Operation eben pausieren musste im Training und relativ lang dann auch gehandicapt war. Als der dann wieder eingestiegen ist, der hat, glaube ich, in 4 Monaten irgendwie 8 Kilo oder so gegained. Ne? Und das ist wirklich pure Muscle Mass. Ne?
Aber das ist der Muscle Memory Effekt.
Das ist natürlich auch der Muscle Memory Effekt. Aber das sind halt so Szenarien, die dann halt dazu führen können, dass diese Zunahmeraten dann nochmal deutlich mehr variieren. Also im Aufbau würde ich mir dann wirklich anschauen, okay, wie entwickelt sich das optische Erscheinungsbild, um halt diesen Gewichtszuwachs einfach nochmal besser einschätzen zu können, weil diese Daten alleine diese Zunahmerate, die man jetzt anpeilt, die reicht nicht aus, um das wirklich adäquat bewerten zu können. Du musst halt auch wirklich sehen, wie sich die Körperkomposition ändert, ob die Fettdepots mehr werden und wenn ja, in welchem Verhältnis diese dann zu der dazu gewonnenen Muskelmasse auch stehen.
Stark. Also ich habe hier direkt 2 Fragen, womit ich direkt anschließen könnte. Die eine ist nochmal vom Chris. Danke, Chris. Dein Engagement ist zu schätzen. Aber ich gehe jetzt erstmal auf den Vincenzo ein, weil er fragt, wie viel Volumen muss man fahren, um einfach nur die Muskelmasse zu erhalten? Gibt es ein perfektes Volumen überhaupt?
ich glaube, das kann man auf gar keinen Fall pauschalisieren, denn jeder Athlet bringt halt ein anderes Skillset mit in verschiedenen Übungen, was dann letztendlich die Reizsetzung beeinflusst. Also hast dann vielleicht einen Athleten, der ist mega gut im Bankdrücken, ja, kann seine Brust wirklich voll gut stimulieren, kontrahieren, stretchen während der Exzentrik. Und dann hast du vielleicht einen Athleten, der ist halt mega gut in Kniebeugen, ja. Und je nachdem, was du da eben für Skills hast, wird das Haltungsvolumen eben auch fluktuieren. Der eine braucht dann in Gesamtheit einfach mehr Sätze als der andere, um halt einen ausreichend hohen Stimulus für Muskelerhalt dann eben zu setzen. Wenn ich jetzt mal so eine Zahl in den Raum werfen
müsste, das wäre interessant, ja.
Dann glaube ich, befinden wir uns da so bei vielleicht 4 bis 6 Sätze pro Woche.
Das reicht?
Das sollte reichen.
Wow.
4 bis 6 harte Sätze. Also okay, vorausgesetzt, die Sätze werden auch nah bis ans Muskelversagen ausgeführt. Da bleibt dann nicht mehr viel Reiz dann noch auf der Strecke, den man hätte abholen können. Und da, glaube ich, braucht man dann wirklich nicht viel. Also 4 bis 6 harte Arbeitssätze pro Woche sollten völlig ausreichen. In manchen Situationen eventuell auch weniger. Also,
ich glaube, da kann man halt auch individuell dann schauen, ob die Form nachlässt oder nicht.
Ja.
Oder die Performance, was sind da für Faktoren? Performance, Form?
Ich würde eher die Performance heranziehen, um das dann irgendwo zu bewerten. Es ist tatsächlich schwer, sein Erhaltungsvolumen zu finden, weil ja die meisten oder die wenigsten wollen gezielt wirklich mal nur auf Erhaltungsvolumen gehen.
Ja.
Ich habe das mit vielen Athleten gemacht, die zum Beispiel jetzt starke Stärken haben und die einfach nicht, also in Relation zum restlichen Körper, einfach nicht mehr weiter zum Wachsen bringen wollten, wo es einfach ästhetisch gesehen einfach keinen Sinn gemacht hätte. Mhm. Und da bin ich mit denen dann auch hingegangen und wir haben sukzessiv das Volumen dann über die Trainingszyklen in diesen Partien halt eben heruntergeschraubt. Und da finde ich, dann kann man eben immer schön sehen, okay, jetzt gehen wir auf 8 Sätze pro Woche, dann gehen wir auf 6 Sätze pro Woche. Und in den meisten Situationen sind dann trotzdem immer noch die Zuwächse eingetreten. Also so ein bisschen Fortschritt war dann tatsächlich immer noch da.
Irgendwo positiv, aber irgendwo auch leicht negativ, wenn man versucht, diesen Zuwachs halt zu minimieren.
Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt Zuwächse in dem Bereich nicht trotzdem irgendwo
wertschätzt. Deswegen ist es ja positiv, ja. Aber wenn man dann, sag ich mal, zu große Arme hat und die Brust geht unter, dann, und man reduziert das Volumen an den Armtagen und schraubt das halt definitiv dann deutlich runter und die Arme platzen trotzdem, ist es halt blöd, weil die Brust, man will ja, dass die Brust nachkommt für den Look.
Richtig. Ja, genau, deswegen macht man das halt eben auch. Also habe ich das zum Beispiel mit meinen Klienten immer schrittweise gemacht, dass wir wirklich von Zyklus zu Zyklus da so einen fließenden Übergang hatten und diese Kapazitäten, die halt durch die Reduktion des Volumens in der bestimmten Muskelpartie frei geworden sind, die hat man dann eben auch in die andere Muskelpartie eben rein investiert.
Okay, dann Tipp an dich, Vincenzo, test es aus, reduziere das Volumen, schau, wie du drauf reagierst, Performance, ne? Man muss halt immer wieder ein paar Rädchen anziehen, immer wieder neu evaluieren und dann.
Ja, es ist, mit dem Erhaltungsvolumen ist es tatsächlich relativ tricky, schwer es herauszufinden, weil man halt auch in seiner Trainingskarriere nicht wirklich viele Zeitpunkte hat, wo man das halt mal wirklich explizit austesten will, weil du willst ja natürlich Progress schieben, ne? Und die wenigsten Athleten.
Soll ich dir ein Szenario geben?
Ja, wahrscheinlich Urlaub oder.
Du bist Familienvater geworden.
Aha. Oh ja.
Du hast eine Immobilie gekauft und baust jetzt dein Haus. Du musst einen zweiten Job anfangen.
Das stimmt. Da gibt's einige Szenarien.
Nennen wir ihn Max Mustermann oder Max Massemann. Weil er will ja die Masse beibehalten.
Ja. Super wichtig, dass man sich über diesen Punkt überhaupt bewusst wird, dass es sowas gibt wie das Erhaltungsvolumen, weil viele denken dann, glaube ich, immer nur so in Schwarz und Weiß. Also entweder ich gebe jetzt Gas im Training
oder ich gebe gar nichts.
Oder ich mache gar nichts. Und dann haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es ist super wichtig, dieses Erhaltungsvolumen auf dem Schirm zu haben, um halt eben auch in diesen stressigen Phasen dann zumindest die Adaption zu erhalten. Und wenn man diese stressige Phase durchlaufen hat, die Immobilie dann renoviert ist, das Kind
selber zur Welt kochen gebracht kann.
Ist und
es auszieht.
Auch bis es aussieht, dann macht dann kann man genau da starten, wo man eben aufgehört hat und macht halt eben nicht diese Rückschritte. Also das ist schon tatsächlich sehr, sehr wichtig. Aber zum Beispiel auch in Deload-Phasen finde ich es auch wichtig, da ungefähr zu wissen, hey, womit kann ich mich gut erholen, aber trotzdem eben meine Adaption erhalten. Ja. Und zum Beispiel auch in Urlauben oder sowas, wo man dann vielleicht das Training ein bisschen untergeordneter eben sieht, da macht es auf jeden Fall Sinn, eben auf dieses Erhaltungsvolumen abzuziehen.
Geil. Vincenzo, danke für die Frage. Ich würde dann wieder zu Chris. Ey, Chris, mit der nächsten Frage. Coachst du auch unterstützte Athleten und hast du selber oder selbst auch mal vor, on zu gehen? On the juice.
On the juice, man.
On the sauce. Mhm. Was sagst du dazu? Also coachst du?
Nee, gerade nicht, nein.
Hättest du denn Interesse oder?
Ja, das ist so eine Sache, weil ich diesen Bereich gar nicht managen kann und auch die Auswirkungen der jeweiligen Substanzen nicht wirklich kenne. Und
müsstest du dann auch die Dosierungen und sowas coachen? Ja, ne?
Ich würde keinem empfehlen, mich zu konsultieren und zu sagen, hey, schreib mir mal einen guten Juice-Plan. Da bin ich nicht der Mann für. Also okay. Ich kenne mich mit dem Bereich gar nicht aus. Ne? Das ist dann nochmal so eine dritte Variable, die neben Training und Ernährung dann eben dazukommt.
Aber nehmen wir die mal raus und du hast jemanden, der ist on und du sollst nur die Ernährung und das Trainingsvolumen tracken.
Ja, wäre machbar, wäre eventuell nicht optimal. Weil wenn bestimmte Substanzen dann gecycelt werden, beziehungsweise periodisiert werden, also du nimmst mal mehr, dann setzt du ab, dann nimmst du mal wieder weniger ja. Ne, und das schwankt, dann hat das natürlich auch Einfluss auf dein Training und so weiter.
Ja, ja, ja.
Und ne, diese Auswirkungen, die kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht nachvollziehen, weil ich selber keine praktischen Erfahrungen mit den Sachen gemacht habe und auch das theoretische Wissen in dem Bereich halt gar nicht habe. Es wäre theoretisch möglich, gut möglich wäre es, wenn der Stoff wirklich eine Konstante darstellt, beispielsweise der Athlet nimmt 250 Milligramm Testo alle 5 Tage oder so und das ne, konstant durch, dann wäre das eine Konstante. Ne? Dann könnte man davon ausgehen, dass die Rahmenbedingungen eben gleich bleiben und dass man dann entsprechend auch am Training, an der Ernährung die Stellschrauben feinjustieren kann und das dann letztendlich auch den Impact hat, den man dann eben voraussagt. Aber wenn sich da eben viel ändert bei der Herangehensweise, dann ist es für mich einfach schwer, das nachzuvollziehen, was sich beim Athleten dann tut. Wäre möglich, aber wenn jemand wirklich vorhat, auch ein bisschen experimenteller und ein bisschen mehr in diese Thematik dann auch reinzugehen, was den Stoff betrifft, dann würde ich dann natürlich jemanden konsultieren, der sich damit auch auskennt. Da gibt es auch viele gute Leute.
Definitiv.
Und auf my business. So.
Dann auf your business. Da war ja noch eine zweite Frage. Hättest du selbst Interesse mal oder hast du mit den Gedanken mal gespielt, dieses was wäre, wenn?
Ja, und sicherlich. Ja, natürlich. Also so viel Zeit und Geld und alles, was man schon investiert hat in diesen Sport, Schweiß, Blut, Tränen, ne, da fragt man sich natürlich schon, okay, was wäre, wenn ich dann nochmal so eine kleine Unterstützung hätte.
Aber du müsstest trotzdem Schweiß, Blut und Tränen.
Das wäre auch nach wie vor natürlich gegeben. Also, aber
es gibt bestimmt Leute, die denken sich so, dann ist alles auf Easy-Mode und ihr spielt den Story-Modus auf sehr, sehr einfach, aber der Story-Modus bleibt hart. So. Das ist die Realität.
Ist immer noch ein Grind. Ne? Viele Side-Quests, lange Questreihe und so.
Irgendwelche NPCs, die ihr täglich bekämpfen müsst.
Töte 10 Goblins. Sammel 15 Schneidezähne von.
Ja, ja. Crafte ein, was weiß ich was. Also, apropos Craft. Mit dem Code Hyper. Nein, okay, das machen wir am Ende. nein, also im Prinzip.
Die harte Arbeit bleibt nicht aus.
Richtig.
Natürlich. Aber klar, hat man schon mal dran gedacht. Bis jetzt bin ich diesen Weg nicht gegangen. Ich habe auch vor den Sport so mindestens die nächsten 15 Jahre nochmal natural zu betreiben. Wahrscheinlich dann auch als Master, ne, wenn ich dann über 40 bin, dann auch noch zu
Dann kriegst du einen schönen grainy Look.
Ich glaube auch. Ne? Ich war halt nie so genetisch gesegnet. Also klar, ich habe jetzt keine schlechten Muskelansätze und so, aber ich hatte immer eine recht breite Hüfte in Relation zu meinem Schultergürtel und ich war jetzt auch nie so begabt, was den Sport anging. Also ich habe wirklich am Anfang sehr, sehr hart und lange arbeiten müssen, bis der Prozess so ein bisschen ins Rollen gekommen ist. Und ja, ich glaube, dass sich das auch weiterhin immer noch verbessern wird und dass ich dann wirklich in 15 Jahren dann auch wirklich kompetitiv, konkurrenzfähig eben sein kann und da recht weit oben mitspielen kann. Ja, deswegen spiele ich so das Long Game und deswegen bleibe ich da eben auch.
Apropos Long Game. Erstmal respektiere ich deine Meinung. Ich finde das gut, weil am Ende des Tages, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt. Also man denkt sich immer so, what if und sowas, aber ich denke mir, der Value ist noch nicht da. Ich denke, ich bin noch lange nicht an meiner naturalen Endschwelle angelangt, dass man da noch auf jeden Fall noch was rauskitzeln kann und es ist kein Sprint, so man hat so viel Zeit, man, so selbst wenn man drauf on Juice hoppt, das Spiel bleibt das gleiche. Also ich denke mir, so viele Benefits hat man davon nicht, wenn man irgendwann sag ich mal seine Schwelle übersteigen möchte und das nächste Level erreichen möchte und dann einfach schauen will, was noch im Petto ist, dann klar, kann man das in Erwägung ziehen, aber bis dahin, sag ich mal, 10, 15 Jahre, selbst wenn es 20 Jahre ist, man kann immer anfangen. So, die Zeit hat man, man muss jetzt nicht rushen.
Ja.
So, bin ich voll bei dir.
Ja.
Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, gibt es ein perfektes Alter für Bodybuilding? Gibt es sowas? Man sagt, könnte man so sagen, so Mitte 30er bist du so gepiekt. So.
Ich glaube sogar noch später.
Später?
Klar, je mehr Zeit du in den Sport rein investierst,
ja,
je mehr Muskeln du aufbauen kannst, je mehr Qualität deine Muskeln auch bekommen. Das ist ein bisschen so ein Wischiwaschi-Begriff, aber diese Quality, dieser Look, der reift so ein bisschen auch heran. Ja, auch wenn du jetzt vielleicht von deinem Körpergewicht dich gar nicht mehr so groß weiterentwickelst, irgendwo kommt dann doch immer noch so ein bisschen Qualität eben mehr durch. Und diese Qualität und natürlich auch diese Muskelmasse, auch die Fähigkeit, Körperfett zu reduzieren und weiterhin in einem guten, gesunden Zustand auch zu bleiben, das kriegst du erst über die Jahre. Ja, du musst letztendlich viele Wettkampfvorbereitungen durchlaufen haben. Ja, das heißt, du hast einfach sehr viel Erfahrung. Du weißt, wie du auf bestimmte Herangehensweisen reagierst und wie du auch deinen Alltag managen kannst. Mhm. Ja, also wenn du zum ersten Mal eine Wettkampfvorbereitung machst und auf einmal bist du 5 weeks out und dementsprechend abgezogen und das hittet dich. Ne?
Ja.
Du merkst, ey, was ist mit mir los auf einmal? Und wenn du dann irgendwann routinierter wirst und dann schon deine 5., 6. Vorbereitung durchlaufen hast, hey, dann kommst du in diesem Zustand viel besser klar. Es wird vielleicht nicht so auf deine Mitmenschen abfärben und dein ganzes Leben läuft einfach besser und entspannter, du hast nicht mehr so viel internen Stress und so weiter und dementsprechend wirst du immer auch immer besser in dem, was du tust und wirst dann auch entsprechend einfach immer eine bessere Form dann auf die Bühne bringen können. Und so ist es eben diese Paarung von mehr Muskulatur, von eben dieser Muskelqualität und der Fähigkeit, bei niedrigen Körperfett Anteilen gut zu existieren. Mhm. Im Alter wird auch so ein bisschen die Haut dünner. Ja, das ist auch sowas, was man immer noch so mit observieren kann. Also das ist auch nochmal ein weiterer Punkt. Deswegen, je mehr Zeit du in den Sport rein investieren kannst, desto mehr wirst du letztendlich auch rauskriegen. Das ist hier an sich ja sehr, sehr schön, dass sich das Ganze auch immer auszahlt. Klar, ab einem gewissen Punkt kommt dann so der körperliche Zerfall. Testosteron fällt dann irgendwann ab. Ich weiß gar nicht genau, wann das so anfängt. Wahrscheinlich so Anfang 40 oder so, dass Testo vielleicht so ein bisschen runtergeht. Was aber dann auch im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass du jetzt keine Muskulatur mehr aufbauen kannst. Ne, Leute denken dann, okay, ich habe jetzt weniger Testo. Das heißt, ich baue jetzt Muskulatur ab. Nein, du baust vielleicht nur nicht mehr ganz so viel auf, wie du vorher aufgebaut hast. Wobei man auch sagen muss, dass Testosteron im Normbereich gar nicht so eine große Auswirkung auf die Muskelzuwächse hat, wie man eigentlich meint. Also ich sehe da wirklich noch eine lange und produktive Zeit eben vor mir und würde halt generell sagen, so den Peak in seiner Karriere, wenn man konstant dabei bleibt und natürlich auch kontinuierlich sein Bestes gibt, erreicht man so mit 45, vielleicht 50.
Krass. Ich habe direkt eine Frage dafür.
Ja.
Aber ein bisschen abgespaced.
Okay.
Sagen wir mal, du kannst eine Zeitreise machen in die Zukunft. Und du kannst für einen Tag in der Zukunft leben. Und sage ich jetzt, also jetzt auf deine Form spezifisch, du kannst deine Form abchecken.
Aha.
In 20 Jahren.
Ja.
Und siehst den Look. Und du kannst halt auch, keine Ahnung, was einfach sehen, wie die Zukunft ist und was auch immer, da einfach einen Tag verbringen, Familie, sonst etc. pp.
Nice.
Dafür müsstest du aber für diesen einen Tag 5 Jahre am Ende deines Lebens abgeben. Not worth.
Not worth it. Was bringt einem diese Zukunftsvision? Ich glaube, dass...
Also es geht, also wenn man das Experiment jetzt ein bisschen von dem Bodybuilding wegmacht, sagen wir mal, du kannst vorhersehen, irgendeine Aktie explodiert.
Ja.
Bitcoin 2 kommt raus.
Stimmt, ja,
was,
klar.
Was weiß ich.
Ja, ja.
So,
ja.
Dann erfährst du so, okay, oh, ich muss schnell das investieren und dann bin ich in 20 Jahren Quadrillio, Silio, Millionär, so, was weiß ich was.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Das wäre vielleicht interessant.
Das wäre definitiv interessant.
Aber für die Form nicht?
Nee. Boah, vielleicht bin ich dann da und vielleicht bin ich unzufrieden, ja. Vielleicht gefällt mir die Form nicht. Dann
weißt du ja, wo die Baustellen sind.
Ja, aber das weiß ich ja jetzt auch schon, oder?
I guess.
Ja, ich meine, ich weiß, woran ich zu arbeiten habe und mehr als mein Bestes tagtäglich geben kann ich, glaube ich, nicht. Und ja, vielleicht beeinflusst sich dieser Einblick in die Zukunft auch in einer negativen Art und Weise.
I like that.
Ich glaube...
Enjoy the journey.
Ja.
Genieß die Reise.
Bist du nicht zufrieden mit dieser Zukunftsvision.
Aber ist man jemals zufrieden?
Doch, man kann schon zufrieden sein, ja. Doch. Also auch wenn man das so im Sport immer so sagt, so proud but never satisfied oder so.
Stimmt, ich hab gerade überlegt, so was war der Spruch?
Proud but never satisfied. Shout out Christian Guzman.
Ich hatte im Kopf satisfied but always hungry.
Ja.
Irgendwie
ja.
So, aber deine.
Ja, das passt eigentlich nicht zusammen.
Ja, satisfied
heißt ja so.
Du bist zufrieden, aber trotzdem hungrig.
Ja, ja.
So.
Klar, das finde ich auch.
So, man sollte schätzen, was man hat,
ja, ja.
Aber man kann trotzdem immer.
Also, ich will ich meine Form verbessern, mhm. Aber ich bin dennoch zufrieden mit dem, was ich bis hierhin so geschafft habe. Also.
Guter Punkt. Ich würde dann auch jetzt die nächste Frage in Angriff nehmen. Und die kommt von Theresa. Theresa, danke für die Frage. Sie fragt, ich hätte eine Frage für die nächste Podcast-Folge. Was war in deinem bisherigen Coach-Dasein die größte Herausforderung oder herausfordernde Situation, die du je hattest?
Hm.
Gibt es so einen Moment oder gibt es so mehrere Momente?
Ich würde nicht sagen Moment, aber so ja, generelle Zustände. Denn als Coach bist du ja nicht nur Coach, sondern bist ja auch selbstständig und hast dementsprechend auch viele ja, Bälle, die du gleichzeitig irgendwo jonglieren musst. Ja, du musst natürlich schauen, dass du deinen Klienten den entsprechenden Input gibst, dass du sie gut betreust, dass sie ihren Fortschritt machen. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch marketingtechnisch am Start sein. Ja, du musst den Leuten zeigen, hey, hier bin ich, ne? Musst auf dich aufmerksam machen, damit du überhaupt Kunden eben erstmal bekommst, gerade ne, zu Beginn, ganz, ganz wichtig, dass man
sehr wichtig.
Seine Sichtbarkeit eben auch einfach erhöht. Dann musst du dich natürlich auch fachlich weiterbilden. Ja? Also lernen, eben auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Du musst, das haben wir auch schon oft gesagt, selber auch den Weg des Athleten zu einem gewissen Grad auf jeden Fall gehen. Und du musst natürlich auch schauen, dass es dir als Person einfach gut geht. Ja? Dass du ein gutes Mindset hast oder einfach ja, auch generell positiv gestimmt bist. Ja, das heißt, du musst auch auf deine mentale Gesundheit natürlich achten. Dann kommen natürlich noch so Dinge dazu wie Buchhaltung, Steuern, ne, Finanzen und so weiter. Und das alles zu managen und in Einklang zu bringen, das war eine lange Zeit eine sehr, sehr große Herausforderung. Ja, weil bei mir ging es vom Bachelorstudiengang direkt eben in die Selbstständigkeit rein und diese Strukturen und Systeme bis zu dem Punkt aufzubauen, wo viele Dinge dann Automatismen waren oder sich das Ganze eben eingespielt hat, das war halt sehr, sehr lange eben eine große Herausforderung und eben auch nicht immer leicht. Ne? Also gerade so ja. In den ersten Jahren, ne, so die finanzielle Ungewissheit auch, ne, die auch ne, von außen die Leute fragen, hey, wie willst du irgendwann mal ne, deine Rente eben bekommen und sowas als Selbstständiger, wenn du halt gerade immer so deine laufenden Kosten am Anfang auch decken kannst. Mhm. Ne, und gerade so dieser langfristige Aspekt, diese langfristige Sicherheit ist halt eben nie gegeben und damit mental umgehen zu können, ist halt auch entsprechend schwierig und dann kommen dann halt auch noch diese anderen Dinge dazu, ne, das Training, was für mich natürlich auch super wichtig ist, was ich am liebsten auch nochmal mehr priorisieren würde, was wir auch in der letzten Episode angesprochen haben, was gerade halt eben nicht geht, weil ne, arbeitstechnisch gerade einfach zu viel zu tun ist. Ist dann eben auch so eine Sache, ne, da dann wirklich auch mal bewusst im Training zurückzustecken, für mich als Vollblutathlet natürlich auch nicht immer leicht. Ja, deswegen viele, viele Dinge, die man managen muss und was eben auch Zeit braucht, um diese Strukturen und Systeme eben herzustellen und auch dieses Vertrauen einfach zu gewinnen in das, was man letztendlich tut. Das kommt ja auch nicht von Tag 1, dass du sagst, hey, damit kann ich mir dann vorstellen, meine Familie zu ernähren oder meine Rente zu finanzieren. Da brauchst du Zeit und Vertrauen. Und das baut sich nicht von heute auf morgen auf.
Ich denke mir, gerade wenn ich das so mitbekomme, weil das war ein schöner Real Talk. Das Leben existiert nur mit Ups und Downs. Das ist halt so. Es gibt kein Leben, was nur schräg nach oben läuft. Existiert nicht. Und um, sag ich mal, die guten Momente zu schätzen, muss man auch durch die schlechten Momente durchgehen.
Ja.
So, in egal welcher Ebene, egal welcher Nische, was auch immer, ob es arbeitstechnisch ist, beziehungstechnisch, familiär, was auch immer. Es ist einfach, das Leben ist einfach eine Reise. Aber das Schöne an dieser Reise ist, je mehr man macht, egal wie gut es läuft, egal wie schlecht es geht immer weiter. Und solange man das im Kopf hat, kann man auch immer weitermachen. Mhm. So, man darf einfach nicht stehen bleiben, egal wie hart es ist. So jetzt dein stressiger Oktober, zurück zu deinem Oktober jetzt, weil wir sind ja aktuell jetzt im Jetzt, in der Realität, ne? Wir wollen jetzt nicht zu weit abdriften, aber wir wissen ja, Oktober bei dir, full packed, viele Termine, viele Dinge, an die du denken musst, täglich, deine To-Dos. Es ist nur temporär. Und danach gibt es wieder ein anderes Bild, was dann vielleicht ein bisschen dir mehr Freiheit ermöglicht oder andere Dinge. Und deswegen auch mit der Zeit zu gehen, Dinge zu lernen, durch die schlechten Tage, die dann mitzunehmen, Fehler zu machen. Es ist okay, Fehler zu machen. Es ist wichtig, Fehler zu machen. Denn nur aus Fehlern können wir lernen. Wenn wir immer gewinnen, so was sollen wir dann verbessern? Wir müssen verlieren, um Dinge zu verbessern. Ja. Das war ein schöner Real Talk von dir. Und du hast die Frage in meinen Augen sehr, 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 sehr schön beantwortet.
Oh, danke. Dankeschön.
Gerne, gerne. Also auch an die Zuhörer, das war wichtig, wie du darauf eingegangen bist. Es gibt ja nicht nur, sag ich mal, diese Instagram-Präsentation von dir, Marketing.
Ja. Ja.
Du lebst in deiner Bodybuilding-Bubble, in der Fitness-Bubble. Ne? Nicht viele haben Bezug dazu, manche haben Bezug dazu. Die verstehen das, nicht alle werden es verstehen. Die, die es nicht verstehen, fragen dich dann so, hey, wie willst du das eigentlich machen mit der Zukunft?
Mhm.
Rente, Familie, etc. Und das gehört ja auch noch mal zum Leben dazu, auch wenn man das vielleicht nicht immer im Hinterkopf hat, aber das gehört definitiv zum Leben dazu. Und diese Unsicherheit, dass man damit lernt, auch irgendwann umzugehen und einfach vertraut in der Zeit und trotzdem einfach immer weitermacht und Gas gibt, so wie du das gemacht hast.
Ja, ja, ich muss dazu sagen, ich habe auch eigentlich immer schon so ein gewisses Urvertrauen in so alles gehabt. Ich hatte jetzt in meinem Leben noch nie so einen großen Schicksalsschlag oder so eine wirklich derbe Enttäuschung erlebt, sondern ich habe eigentlich immer so Vertrauen in das, was ich tue und konnte dementsprechend auch schon früh sagen, so, hey, ich mache einfach das, worauf ich Lust habe, beziehungsweise meine, was meine Passion ist. Ich glaube, dass das viele eben nicht können, aber ich bin eben so aufgewachsen, so, bin auch total dankbar da für meine Eltern, dass sie mir das eben so ermöglicht haben, ne, in so einem Umfeld einfach aufwachsen zu können. Ich habe heute immer noch Freunde, die ich damals im Kindergarten kennengelernt habe. Hier, Jupp, hinter der Kamera, wir haben damals, ich glaube, mit 8 Jahren zusammen angefangen, Fußball zu spielen, so, sind heute immer noch befreundet und, ne, so der ganze Freundeskreis ist immer noch da, so, man wurde von keinem enttäuscht und dementsprechend habe ich auch wirklich einfach so, ja, dieses Urvertrauen in vielerlei Dinge und dementsprechend auch einfach in diesen Weg, den ich eingeschlagen habe. Aber ja, gab natürlich auf dem Weg eben auch immer ganz viele Phasen, wo ich eben auch daran gezweifelt habe, wo auch andere Leute, die mir nahestehen, daran gezweifelt haben. Aber
das gehört zum Weg.
Das eben ist Teil des Prozesses.
Es gibt keinen freien Weg.
Genau, und wie du gesagt hast, diese Ups und Downs, diese Phasen, wo es einem dann temporär eben auch mal vielleicht nicht so gut geht, da kommst du dann irgendwann raus und dann merkst du, okay, was war die ganze Zeit mit mir los? Ne? Ja. So, jetzt läuft alles wieder runter und das ist dann auch immer sehr, sehr schön, dann eben auch wieder diese Hochphasen dann wieder zu erfahren. Und ich habe das Gefühl, so diese Downs, die werden nicht mehr so tief und die Hochphasen, die werden immer ein bisschen höher. So. Und man kommt immer dann doch irgendwo im Schnitt weiter hoch. Auch wenn du gesagt hast, so diese Linie, die schwankt, kurzfristig gesehen natürlich, aber mittel- bzw. langfristig hast du schon diese Trendlinie, die eben immer weiter ansteigt.
Natürlich,
ne? Aber weil so reingezoomt hast du halt diese Kurven natürlich mit drin. Ja,
aber du wächst halt über deinen Schatten hinaus. Jedes Mal, wenn du hinfällst und wieder aufstehst, wächst du da wieder über dich hinaus. Und so, deswegen finde ich es auch sehr interessant, wenn du mit älteren Menschen sprichst. Hast du das? Ich weiß nicht. Ich habe da ganz viele ältere Menschen bei mir auf der Arbeit und die sind alle so weise, so voller, also das geht jetzt von der Intelligenz weg und sowas und Allgemeinwissen so auch ein bisschen weg. Es geht einfach um die Lektion, die die Menschen in ihrem Leben hatten. Einfach, das kannst du nicht lernen, das kommt mit der Zeit. Dir kann das vielleicht jemand erklären, aber zum Beispiel, als meine Mutter mir früher erklärt hat, so, hey, deine Freunde in der Schule werden nicht immer mit dir befreundet sein. Und ich so, du hast keine Ahnung. So, natürlich, wir werden für immer befreundet sein. Ey, ihr seid das Gegenbeispiel. Ja. Ihr seid immer noch befreundet. Viele Freunde, die ich früher in der Schule hatte, mit denen habe ich seit langer Zeit keinen Kontakt mehr.
Klar, ich habe auch viele, die ich früher kannte, mit denen ich jetzt keinen Kontakt mehr habe. Ja. Aber
aber
es ist ganz schön, dass, ne, ich bin so im Dorf mehr oder weniger aufgewachsen. Okay. Und alle Jungs aus dem Dorf, die sind immer noch hier im Kreis Köln.
Stark, Hammer. Das
ist unfassbar schön.
Ja. Aber wie gesagt, das gehört halt auch zum Leben dazu. Und
enttäuscht zu werden, Enttäuschungen auch einzustecken und so weiter. Genau. Sowas gibt's immer. Aber ich habe bisher dieses Urvertrauen noch nicht verloren. Das hilft auf jeden Fall da in der Hinsicht, so einen gewagten Berufsweg dann einzuschlagen.
Fühle ich. Bisschen Inspiration auf jeden Fall für Leute, die jetzt zuschauen und zuhören. Sich dann auch einfach diesen Schritt zu wagen, Risiko einzugehen.
Ja. Man muss hart arbeiten. Also auch wenn ich gut aufgewachsen bin, ich habe nie irgendwas geschenkt bekommen. Ja. Ich hatte keine Oma, die mir zum 18. Lebensjahr irgendwie ein paar Tausende aufs Sparbuch geschickt hat oder sowas.
Vielleicht besser so.
Ne, ich habe immer alles selbst verdient und heute auch schon super früh angefangen, eben Nebenjobs zu machen. Sei es in Clubs, Getränkelieferanten, Möbelhäuser.
Was war der krasseste Job, den du je gemacht hast?
Ich glaube, das war schon Garderobe im Club. Ja, im Bootshaus, ein bekannter Club in Köln tatsächlich. Da habe ich
an der Garderobe
mal gearbeitet. Ja.
Wie lange war das?
Ach, nicht lang, 3 Monate oder sowas.
Es war okay.
War auch heftig. Es war immer nur so eine Aushilfsweise. Ich habe ja noch ganz normal im Fitnessstudio auch gearbeitet, während mein Bachelorstudiengang war. Ich hatte also die Arbeit im Fitnessstudio, 32 Stunden die Woche, plus dann halt eben noch im Bootshaus plus Studium.
Diese Nachtschicht dann?
Nachtschicht, genau. Wenn da eine gute Techno-Party war, dann sah das so aus. Du fängst um 21 Uhr an und die Party geht dann bis 10 Uhr morgens. Dann fährst nach Hause, also von Freitag auf Samstag. Und am Samstag war dann zum Beispiel so eine 16er-Party, die dann schon um 18 Uhr losging. Das heißt, um 10 Uhr hattest du Feierabend, bist nach Hause gegangen, geschlafen, dann wieder hin und dann von 18 bis 24 Uhr dann nochmal gearbeitet. So sah dann teilweise das Wochenende aus.
Gab es da denn Vorteile? Weil es hört sich sehr, sehr, sehr anstrengend an.
Ein bisschen Trinkgeld hast du bekommen, ne?
Paar Telefonnummern, die haben deinen Bizeps gesehen, so hey.
Ah, nee. Damals war ich noch schmal und jung, schmal und jung. Nee.
Egal.
So. Ja, aber das waren alles so kleine Dinge. Gerade so, also es war ja schon vor der Zeit, wo ich mit dem Coaching angefangen habe, aber gerade auch zu Beginn, ne, wo man dann erstmal Erfahrung sammeln musste, niedrigpreisig auch entsprechend eingestiegen ist, ne, da musste ich natürlich auch nebenbei dann immer noch schauen, dass ich mich finanziell einfach über Wasser halten konnte. Deswegen habe ich wirklich lange Zeit daneben auch noch mehrere Tätigkeiten nebenbei ausgeführt und bis zu dem Punkt, wo ich dann eben von dem Coaching daneben leben konnte, hat es dann auch eben gedauert.
Geil. Ich würde jetzt sagen, da wir jetzt alle Fragen haben, hast du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest? Irgendwas Bestimmtes, was dir noch auf der Seele brennt? Ich würde nochmal wiederholen, Leute, Samstag, ich glaube, die Episode kommt bis dahin nicht hoch, aber... Nee. Naja, Evo Classic.
Evo Classics, ja, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, dann habt ihr was verpasst.
Wahrscheinlich sind dann schon ein paar Videos online von Luis, dann geht bitte auf den Kanal, auf die sozialen Medien. Ja.
Physik Evolution. Ganze natürlich für euch dokumentieren, wir sind vor Ort, drei Athleten von mir starten, ich sitze in der Jury und generell wird ein geiles Event mit tollen Leuten und eine Wahnsinnsveranstaltung, also da könnt ihr auf jeden Fall dann ein paar Einblicke gewinnen und dann würde ich sagen, danke fürs
Zuhören. Letzte Frage.
Ach, tatsächlich, kommt da noch was?
Sneaker oder Schlappen zum Rausgehen?
Ich feiere schon Schlappen so im Sommer, ne?
Ich feiere auch Schlappen, so aber ich ziehe Schlappen auch im Winter an.
Ja, warum nicht, ne?
Deswegen, Sneaker oder Schlappen?
Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, dann natürlich Sneaker, ne? Also wenn ich jetzt nur noch eins anziehen könnte.
Nur noch eins anziehen. Schlappen sind schon bequem. Nie wieder Schlappen, Bro.
Nee, Schlappen, wenn du wirklich mal mit denen viel gehen musst, dann sind die nicht bequem. Ich habe, auch wenn du mal einen ganzen Tag auf denen stehst, ist auch nicht bequem. Habe ich schon mal gemacht.
Echt?
Ja, als wir hier im Evo-Gym waren und so, dachte ich auch mal, bin ich auch mit Schlappen reingekommen, den ganzen Tag auf den Dingern stehen. Nicht so nice.
Das hört sich an wie eine Frau, Bro.
Keine Ahnung. Also ich fand es nicht so angenehm, ne?
Okay, vielleicht muss ich das mal testen.
Kommt dann vielleicht auch auf die Schlappen an. Ne?
Aber das ist dann auch eine Weisheit, die du mir gerade gibst. Und dann
warum hast du denn keine Schlappen an?
Die sind,
also das wäre doch hier
die, sind,
die perfekte Möglichkeit.
Die sind, ja, hast mich gerade gecatcht.
Ja, also erzähl keinen Scheiß hier. Sneaker, Leute.
Okay, Sneaker
hat gewonnen. Sneaker am Start, wichtig.
Okay, Podcast. Hörst du eher zu oder guckst du dir Podcast an?
Ich höre sie eher. Weil es ist mehr so unterwegs. Ey, aber Props an jeden, der sich diesen Podcast hier gerade schön auf dem Fernseher
das gibt, wollte ich gerade
ganz
sagen.
Genüsslich. Das ist natürlich der Hochgenuss, ja, gerade hier, ne, mit der Kulisse hier im Evo Gym und
so weiter. Wo ist die Nebelmaschine?
Hau die Nebel nochmal rein.
Oh, Jungs und Mädels. Das war's dann auch mit dem Q&A heute. Danke alle für die Fragen, alle, die zugehört haben, alle, die zugeschaut haben. Von mir großes Dankeschön. Ich fand, das war eine sehr coole Episode. Ich fand die Themen
waren cool. Ja.
Jupp, nochmal danke an dir. Ich hoffe, das Handgelenk tut sich gut. Jupp hier mit einer Hammerleistung hinter der Kamera, die ganze Zeit schon bei der ersten Episode und bei der zweiten Episode. Richtig starke Einheit hier, Unterarmeinheit vom Jupp. Luis, ich danke dir auch. Du hast noch einen Code, den du an den Mann oder an die Frau bringen möchtest.
Richtig, einmal den Code HYPER, den ihr bei eurer nächsten Bestellung bei Evo Sports Fuel nutzen könnt, wenn ihr möchtet, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, denn damit könnt ihr nochmal 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment sparen und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr hier dieses Projekt mit Nebelmaschine und so unterstützen möchtet. Ansonsten, Daniele, zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Du schaust nochmal nach. Ich habe tatsächlich noch einen Track präsent. Ich hoffe, ich habe ihn nicht schon auf die Playlist gepackt. Die ist ja mittlerweile auch schon ziemlich lang. Es sind schon fast 200 Tracks oder so auf der Playlist. Aber habe auch in der letzten Episode schon gesagt, ich bin gerade wieder so ein bisschen auf den Rock-Metal-Geschmack gekommen. Habe ich damals zu Beginn meiner Trainingslaufbahn viel gehört. Deswegen würde ich von Finn Troll Trollhammerin auf die Playlist packen. Richtig wilder Track. Genau.
Ich packe auch einen Rock-Track drauf. Ich habe auch was. Und zwar packe ich von Pierce the Veil Imagine into Water. Scream, Hard Rock, Screamo-Genre, also bisschen.
Ich feiere das, wenn die so schreien. Ja,
ja, also ich finde das auch wild. Vor meinen schweren Squats oder Deadlifts musste ich mir immer sowas ballern. Ich weiß nicht, hat mich immer irgendwie aufs mental in so eine andere Ebene gepusht.
Strong. Sehr strong. Geil. Wunderbar, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen. Für alle, die bei YouTube eingeschaltet haben. Wir sehen bzw. hören uns dann bei der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
Peace out.